Gemeinde Jesu Christi, hört, wie der Herr selber uns zusammenruft, um ihn anzubeten, mit Worten aus dem 65. Psalm, dem Vorsänger, ein Psalm Davids, ein Lied. Auf dich harrt der Lobgesang, o Gott, in Zion, und dir wird das Gelübde erfüllt werden. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Missetaten überwältigen mich, unsere Übertretung, du wirst sie sühnen. Wohl dem, den du erwählst und zu dir nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Wir werden uns sättigen von den Gütern deines Hauses, deines heiligen Tempels. Du wirst uns antworten durch furchtgebietende Taten in Gerechtigkeit, du Gott unseres Heils, du Zuversicht aller Enden der Erde und des fernsten Meeres, der du die Berge gründest in deiner Kraft, der du mit Macht umgürtet bist, der du das Brausen der Meere stillst, das Brausen ihrer Wellen und das Toben der Völker, damit vor deinen Wunderzeichen sich fürchten, die an den Enden der Erde wohnen. Du lässt jubeln den Osten und den Westen. Wir wollen uns erheben und beginnen diesen Gottesdienst, indem wir gemeinsam unsere Hilfe, Bedürftigkeit, unsere Abhängigkeit von dem Herrn bekennen. Wir bekennen gemeinsam, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns gemeinsam das Gloria Patri singen. Ihr seid dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen gemeinsam beten. Ein mächtiger, ewiger, dreimal heiliger Gott, wir kommen, um dich anzubeten, den, der vor aller Zeit war und der ewig lebt und dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist. Du verfährst mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden sind, wie du willst. Und es gibt nichts und niemanden, der deiner Hand wehren oder der zu dir sagen könnte, was machst du, der du die Welt mit einem schieren Wort aus dem Nichts hervorgerufen hast und sie auch heute aufrechterhältst, bis ins kleinste Atom hinein durch deinen mächtigen, souveränen Willen. Herr des Himmels und der Erde, du wohnst nicht in Tempeln, die von Menschenhänden gemacht sind, du lässt dich auch nicht dienen von Menschenhänden, als ob du etwas benötigen würdest. Du begehrst nicht Opfer, sondern Gehorsam. Du lässt dich nicht anbeten durch unseren Ideenreichtum, selbst wenn wir es gut meinen, sondern du forderst, dass wir dich anbeten im Geist und in der Wahrheit. Ja, so bewahre uns an diesem Tag vor fremdem Feuer, das wir dir bringen, und lass uns einen rechten, einen lauteren, einen guten Gottesdienst bringen. Angekleidet in den Kleidern der Gerechtigkeit Christi, gewaschen mit seinem Blut, mit dem Blut unseres Bürgen, unseres Stellvertreters, unseres Bundeshauptes und unseres Bruders und unseres Erlösers. Wir loben und preisen dich, den heiligen Gott und den gerechten Gott. Wir preisen dich, den dreieinen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Anfang und Ende, Alpha und Omega, für Schöpfung und für die Erlösung und für die Vollendung. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, welchen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen gemeinsam singen aus unserem Gesangbuch, die Nummer 5. Dir, dir, o Höchster, will ich singen. Nummer 5 aus dem Gesangbuch, wir singen die ersten 3 Strophen und die letzte.
Thank you.
Platz. Liebe Geschwister, wir wollen die offene Schuld, die zwischen uns und Gott steht, vor Ihnen bringen und bekennen. Und wir tun das mit Worten aus der Heiligen Schrift, aus einem Bußpsalm, aus Psalm 51, den wir gemeinsam im Wechsel lesen und beten wollen. Ich lese die dünngedruckten und wir als Gemeinde antworten mit den fettgedruckten Zeilen. O Gott, sei uns gnädig nach deiner Güte. Wasche uns völlig rein von unserer Schuld. Denn wir erkennen unsere Übertretungen. An dir allein haben wir gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Siehe, in Schuld sind wir geboren. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. Entzündige uns mit Isop, so werden wir rein. Lass uns Freude und Wonne hören. Verbirg dein Angesicht vor unseren Sünden. Erschaffe uns, o Gott, reine Herzen. Verwirf uns nicht von deinem Angesicht. Gib uns wieder die Freude an deinem Heil. Amen. Allen, die bußfertig kommen zu Gott und die ihre Sünde nicht leugnen, sondern sie offen bekennen und die allein auf Christus vertrauen für ihre Vergebung, denen spreche ich Kraft meines Amtes neu die Vergebung Gottes zu, mit Worten aus Psalm 32, darin spricht David: Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Das ist die Verheißung, die uns gilt, wenn wir glauben. Allen aber, die nicht glauben und vertrauen auf Jesus Christus für ihre Vergebung, den erkläre ich auf Grundlage des Wortes Gottes, dass ihnen ihre Sünden noch behalten werden und sie gegen sie zeugen und das Himmelreich verschlossen bleibt, bis sie glauben an das Evangelium. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wenn wir das glauben, dass Gott in Christus unsere Sünden von uns nimmt und uns reinwäscht, dann haben wir mehr oder allen Grund, um ihm zu danken dafür. Und das wollen wir tun. Wir singen ein Danklied, ein Psalm eigentlich, die Nummer 24 aus dem Liederbuch. Nein, die Nummer 25 aus dem Liederbuch. Dankt dem Herrn mit frohem Mut. Wir singen da die ersten 5 Strophen. Nummer 25, 1 bis 5. willkommen zur Wortverkündigung und wir wollen uns erheben und wollen gemeinsam beten, bevor wir auf das Wort Gottes hören. Lass uns beten. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt, und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. So bitten wir dich, unser Gott und Vater, lehre uns deinen Willen aus deinem Wort durch unseren obersten Lehrer und Propheten, den Herrn Jesus Christus, in der Wirkung und in der Klarheit und in der Kraft des Heiligen Geistes zum Lob deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Schlagt mit mir auf, wenn ihr eure Bibeln zur Hand habt, zum Matthäusevangelium Kapitel 8. Die Verse 5 bis 13. Matthäus 8, 5 bis 13. Hört das Wort Gottes. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Das Gras war dort und die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Herrn bleibt in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen Platz zur Predigt. Wir hatten uns letztes Mal beschäftigt mit einer Heilung, mit der Heilung des leprakranken Mannes. Eines Mannes, wie wir gesehen haben, der ausgeschlossen war, völlig außen vor war von der Gesellschaft, vom Volk Gottes und damit auch von Gott selbst und vom Heil ausgeschlossen war. Und wir haben dann gesehen, wie diese Geschichte von dieser Heilung etwas Entscheidendes über uns alle aussagt, dass wir nämlich alle geboren werden, schon in diese Welt hinein, mit einer Art geistlicher Lepra, dass wir geboren werden in einer Art geistlicher Quarantäne, wo wir nicht rauskommen, weil wir alle so unrein sind wie dieser Leprakranke. Und wir kommen nur raus aus diesem Zustand der Unreinheit, wenn Jesus uns anrührt, uns rein macht. Und heute hören wir eine ganz andere Geschichte, die aber doch irgendwo verbunden ist, innerlich. Natürlich geht es auch wieder um eine Heilung. Es geht aber auch um einen heidnischen Hauptmann. Einen Hauptmann, der eben deshalb, weil er ein Heide ist, nicht ein Mitglied des Volkes Gottes, auch außen vor ist. Er ist von vornherein ausgeschlossen von diesem Heil, von dem das Alte Testament spricht. Er hat keinen Anteil. Und bei all dem ist unendlich wichtig, dass wir diese Berichte, die wir hier lesen in Matthäus 8 und 9, diese Berichte von Heilungen, dass wir verstehen, dass wir diese Berichte richtig verstehen, richtig einordnen, verstehen, wie sie eigentlich funktionieren, was ihre Absicht ist. Es geht nicht darum, dass wir erkennen, auch heute erkennen, aha, also Jesus kann also Menschen körperlich wieder gesund machen, schön und gut, wunderbar. Darum geht es nicht. Es geht hier überhaupt nicht ultimativ um Heilung von Krankheit. Es geht natürlich auch um das, aber nicht ultimativ. Es geht ultimativ, wie wir sehen werden, um die Frage des Glaubens. Ist da wahrer Glaube? Und das lesen wir in unserem Text, dass es um dieses Stichwort Glaube geht. Der Hauptmann, der eigentlich so einen echten, biblischen, wahren Glauben überhaupt nicht haben kann, weil er nicht dazugehört, der hat ihn in diesem Bericht. Und die, die ihn eigentlich haben müssten, das Volk Gottes, die Kinder des Reiches, die haben ihn am Ende, im Großen und Ganzen zumindest, nicht, sagt unser Herr Jesus. Zwei Punkte sehe ich hier. Es geht zuerst um den Glauben dieses Heiden. Und dann zweitens geht es um die Aufnahme der Heiden insgesamt in das Reich Gottes. Und damit geht es auch im Umkehrschluss um ein Gericht, wie wir sehen, einen Ausschluss derer, die irgendwie im Reich sind oder waren, die aber am Ende entfernt werden, ausgeschlossen werden aus diesem Reich. Zum Ersten zu diesem Glauben des Heiden, von dem wir hier hören, dem Glauben des Hauptmanns. Ein Mann kommt zu Jesus und sagt, Herr, mein Knecht liegt daheim, gelähmt, danieder und ist furchtbar geplagt. Diesmal sagt der Mann nicht zu Jesus, wie in dem letzten Bericht, Herr, wenn du willst, dann kannst du ihn gesund machen. Aber Jesus sagt von sich aus, ich will kommen und will ihn heilen. Und daraufhin wiegelt dann dieser Hauptmann ab und sagt, nein, nicht zu mir nach Hause. Du sollst nicht zu mir nach Hause kommen unter mein Dach. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Der Hauptmann hat ein großes Problem. Er hat ein Problem, das wir uns vor Augen malen, vergegenwärtigen müssen. Er hat zunächst mal das Problem, seine Not, seine unmittelbare Not ist sein kranker Knecht, sein kranker Diener, dem es nicht gut geht. Im Griechischen steht da was von Todesqualen. Aber er hat noch ein anderes Problem. Er kommt zu Jesus und er bittet ihn, lesen wir hier in unserem Text, er bittet ihn. Aber aus welchem Grund? Aus welchem Grund wagt er es, zu Jesus zu kommen und ihn um etwas zu bitten? Was veranlasst ihn, zu diesem Jesus zu gehen, zu diesem jüdischen Messias, obwohl er gar kein Jude ist? Der Hauptmann ist ein Soldat, er ist ein Heide, ein Nichtjude und er ist ein Sünder. Mit Heide meine ich, dass er nicht zum auserwählten Volk Gottes gehört. Er hat nichts am Hut mit dem jüdischen Glauben, mit all seinen Zeremonien, mit all seiner Geschichte. Und er hat im Grunde nichts am Hut mit dem jüdischen Messias. Wieso um alles in der Welt sollte er zu diesem Mann Jesus kommen? Und wieso um alles in der Welt sollte dieser Jude Jesus auf ihn hören, ihm eine Bitte gewähren oder erfüllen? Wir müssen uns erinnern, dass Jesus hier noch, in Matthäus 8, noch recht am Anfang seines Dienstes steht. Er ist aufgetreten schon mit Autorität als Prophet, als Lehrer, hat Ansprüche erhoben. Er ist aufgetreten in der Tradition des Johannes des Täufers als ein Prophet. Er kam, wie er sagt, um das alttestamentliche Gesetz bis ins kleinste Detail zu erfüllen. Er beanspruchte, dass er derjenige ist, auf den die ganzen Juden warten. Dass er der Messias ist, dass er derjenige ist, in dem und durch den das Reich Gottes jetzt schon gekommen ist. Aber noch war Jesus natürlich nicht am Kreuz, noch ist Jesus noch nicht am Ziel seines Lebens und seines Dienstes, noch gab es keine Kreuzigung, keine Auferstehung, keine Himmelfahrt, kein Pfingsten, all diese Ereignisse, wo greifbar, sichtbar, deutlich wurde, dass das Reich Gottes, dass das Heil geöffnet wurde für Menschen aus allen Völkern und Nationen. Noch war all das nichts auf der Bildfläche. Noch ist Jesus der Retter Israels. Noch ist Jesus der König der Juden. Noch erklärt Jesus, und das werden wir hören und lesen, Jesus sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und er sagt, es ist nicht recht, dass man das Brot den Kindern nimmt und es den Hunden vorwirft. Und der Hauptmann ist so ein Hund und nichts anderes. Was bitte hat dieser Hauptmann mit Jesus zu schaffen oder was hat Jesus mit ihm zu schaffen? Nichts, es gibt keine Verbindung. Er ist völlig ohne jeden Anspruch und er weiß das auch. Da sagt er zu Jesus, Herr, ich bin nicht wert, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Ich gehöre nicht zu dem auserwählten Volk, ich teile von Haus aus nicht deren Glauben, ich habe nichts mit den Zeremonien zu schaffen. Ich bin ein Heide, ich bin ein Sünder, ich bin ein Unreiner vor deinen Augen, genauso wie der Leprakranke letztlich. Aber von all dem lässt sich der Hauptmann nicht abschrecken. Das imponiert ihm nicht. Im Gegenteil, es ist fast, als wüsste er was, als hätte er was Entscheidendes schon erkannt und kapiert über Jesus, über seine Person und das, was Jesus gekommen ist, zu tun. Nämlich, dass Jesus zwar gekommen ist für die verlorenen Schafe des Hauses Israel, aber dass am Ende Jesus vor allem gekommen ist, nicht für die Heiligen, sondern für die Sünder. Dass er gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Dass die Kranken den Arzt brauchen und nicht die Gesunden. Ja, dass das Heil, das Jesus bringt, das Jesus bringen wird, nicht Halt macht an den Grenzen Israels, sondern dass es weit darüber hinaus nach außen drängt. Und dass das Reich, das Jesus bringt, nahe herbeigebracht hat, auch nicht Halt macht an den Grenzen des Landes oder der Nation, des Volkes Israel, sondern dass er das Reich Gottes auf Erden gebracht hat. Und so bringt dieser Hauptmann hier sehr mutig, wie ich finde, sehr mutig, aber auch demütig seine Bitte vor Jesus, ohne jeden Anspruch. Er weiß, er hat nichts vorzubringen. Seine einzige Hoffnung, seine einzige Grundlage für Erfolg mit seiner Bitte ist allein Gnade, ist allein das Prinzip der Gnade. Er sagt, er vertraut darauf, dass er von Jesus etwas bekommt, was er überhaupt nicht verdient hat. Ich bin nicht würdig. Ich bin nicht würdig. Aber trotzdem bitte ich darum. Als Unwürdiger bitte ich darum. Das ist Gnade, an die er appelliert. Aber wir sehen den Glauben des Hauptmanns noch auf eine zweite Weise, nämlich in dieser interessanten Begründung, die er selber uns gibt und liefert. Warum Jesus nicht zu ihm kommen soll, unter sein Dach, sondern warum er einfach mit einem Wort den Knecht heilen soll, wie er das erklärt und begründet. Er sagt, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und ich habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Der Hauptmann glaubt nicht nur, dass Jesus ihm helfen wird, weil er unwürdig ist, weil er ein Sünder ist und das erkannt hat. Oder obwohl er ein Sünder ist und das erkannt hat. Sondern er glaubt auch, dass Jesus ihm helfen wird, weil er etwas gesehen hat an Jesus von seiner Autorität. Es geht ja um Autorität. Er selber kennt das als Soldat, als Anführer einer Hundertschaft, vielleicht einer der mächtigsten Männer in Kapernaum, in dieser Region. Er kennt das, wie das funktioniert, einen Befehl zu geben und es geschieht. Er kennt das Prinzip. Und das hat er anscheinend irgendwo, irgendwann, wir wissen nicht wo und wann, bei Jesus und an Jesus gesehen. Die Macht, die Kraft Jesu, dass ihm Menschen gehorchen, dass ihm Dämonen gehorchen, dass ihm die Schöpfung letztlich, die Elemente gehorchen. Er hat etwas erkannt von der Identität Jesu, dass er nicht nur einen bloßen Menschen hier vor sich hat. sondern den Gottessohn. Er nennt ihn hier Herr, er nennt ihn Kyrie, mein Herr. Das heißt, er verstand Jesus eben nicht als einen dahergelaufenen, reisenden Wunderheiler, sondern er drückte etwas aus von seinem Glauben, seinem Vertrauen in die Herrschaft, in die Macht Jesu, in seine Hoheit, in seine Majestät, seine Autorität. Er, der Heide, legt ja ein Bekenntnis ab zu Jesus Christus. Menschen können andere teilweise gesund machen, durch medizinische Hilfe, aber nur Gott kann wirklich heilen. Nur Gott kann aus der Distanz heilen. Nur Gott kann einfach durch sein schieres Wort heilen. Sprich nur ein Wort, so wird dein Knecht schon gesund, durch ein Wort. Und all das erkennt der Hauptmann hier und bekennt der Hauptmann. Vielleicht denkt der eine oder andere von euch jetzt, woher hat der Heck das? Ist das nicht ein bisschen übertrieben, hier von diesem wunderbaren Glauben des Hauptmanns zu reden? Ist das nicht alles ein bisschen weit hergeholt? Aber Fakt ist ja, dass in unserem Text Jesus selber reagiert auf das Verhalten des Hauptmanns. Wir lesen in Vers 10, wie Jesus sagt, oder wir lesen in Vers 10, als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Jesus selber attestiert diesem Hauptmann echten biblischen Glauben. Es gibt eine interessante Notiz über diesen Hauptmann bei Lukas, im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, wird auch berichtet von diesem Hauptmann, der Jesus eben bittet, seinen Knecht zu heilen. Und da kommen dann einige Juden zu Jesus, von denen wir hier in Matthäus nichts hören. Juden kommen zu Jesus und sagen, er, dieser Hauptmann, er ist es wert, dass du ihm dies gewährst, denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge erbaut. Das heißt also, allem Anschein nach hat dieser heidnische Hauptmann, ist er schon bekannt geworden als Wohltäter des jüdischen Volks, obwohl er nicht dazugehört. Doch ein Wohltäter hat immerhin eine Synagoge gestiftet. Und wo er sagt, wo der Hauptmann selber sagt, ich bin es nicht wert, da sagen bei Lukas die Juden, er ist es wert. Und all das aus seinem Glauben heraus, dass Jesus wohl dieser Mann, dieser Messias ist, auf den die Juden warten. Jesus attestiert diesem Hauptmann, diesem heidnischen Hauptmann hier einen echten Glauben, aber noch mehr. Er sagt sogar einen so großen, so echten Glauben, dass er ihn im ganzen Volk Israel nicht gefunden hat. Und damit ist auch ein wichtiges Stichwort gefallen, das Stichwort Israel ist hier gefallen. Wie kann das sein, dass Jesus hier den Glauben eines Heiden kontrastiert, gegenüberstellt mit dem Glauben des eigenen Gottesvolks, des Volks Israel? Wie kann das sein, dass das von alters her auserwählte, privilegierte Volk Gottes, dem doch, wie wir bei Paulus lesen im Römerbrief, dem die Sohnschaft gehört und die Herrlichkeit, die Bundesschlüsse Gottes, das Gesetz, der Gottesdienst, die Verheißungen, dem die Väter angehören und von denen der Messias kommen soll, dass dieses privilegierte Volk Gottes im Großen und Ganzen nicht annähernd den Glauben an den Tag legt, den hier dieser heidnische Zenturion, Hauptmann, an den Tag legt. Israel hat es nicht erlangt, sagt der Apostel Paulus im Römerbrief. Israel hat es nicht erlangt, dafür aber ein Heide und dann andere Heiden nach ihm. Ein Heide ist es, zu dem Jesus diese spektakulären Worte hier sagt, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Wie kann das sein? Das ist doch ein Skandal, wovon Jesus hier spricht. Es ist ein Skandal und Jesus klagt darüber später, klagt und flucht Jesus. Er sagt, weh dir, Korazin, weh dir, Bethsaida, Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Und er meint damit, wenn in den Sündenpfuhlen, in den Sündenlöchern diese Wunder passiert werden, die Leute hätten geglaubt. Aber bei euch in den Städten der größten Judenfrömmigkeit, kein Glaube. Sie halten es nicht für nötig, umzukehren, Buße zu tun, zu glauben. Sie sind doch das Volk Gottes, sowieso. Die Israeliten haben natürlich allen Grund, die allerersten zu sein, die glauben, die den Messias empfangen, jubelnd und anbetend empfangen. Aber gerade bei ihnen findet Jesus im Großen und Ganzen, in seinem ganzen Dienst, nicht diesen Glauben. Aber wir müssen aufpassen, dass wir diese Enttäuschung, die Jesus natürlich auch erlebt, dass wir das nicht verstehen als den großen Schicksalsschlag im Dienst Jesu, das große Missgeschick, den großen Misserfolg, an dem letztlich die Mission Jesu scheitert. Der Glaube ist nicht da bei seinem Volk, bei dem auserwählten Volk Gottes. Sondern im Gegenteil, wir sehen hier schon in diesem Bericht, es wird nur angedeutet, aber wir sehen hier, wie ein Geheimnis sichtbar wird. Ein großes Geheimnis. Da geht eine große, geheimnisvolle Verheißung in Erfüllung, die wir immer wieder anklingen gehört haben, im Alten Testament selbst. Die große Verheißung, dass das Heil am Ende zu allen Völkern durchdringen wird, nicht nur zu Israel. Wenn die Zeit kommt, dass dann auch Heiden aufgenommen werden in das Reich, in großer Zahl, in großer Menge. Wenn Jesus ans Ziel kommt mit seiner Mission. Das ist der zweite Punkt, der Unglaube Israels. Der Unglaube des Volkes Gottes und der Glaube dieses Heiden führt dazu, dass Heiden auch aufgenommen werden in dieses Reich Gottes. Jesus reagiert ja, ich habe das schon gesagt, er reagiert auf den Glauben des Hauptmanns mit im Grunde einer wunderbaren Vision, die er hier ausbreitet vor uns, über die Zukunft, von seiner Position her, die Zukunft. Er sagt, ich sage euch aber, angesichts des Unglaubens in Israel, ich sage euch aber, viele werden kommen, vom Osten und vom Westen, und die werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Jesus Christus nutzt hier eine ganz konkrete Situation mit einem Hauptmann, mit einem kranken, todkranken Knecht. Und er nutzt diese Situation und erklärt uns etwas ganz Wichtiges und Grundsätzliches über die Heilsgeschichte, was er eigentlich vorhat, was das Evangelium eigentlich bewirken will und bewirken wird über das Reich der Himmel, wie es sein wird, wenn es kommt in seiner Fülle. Es wird alles anders werden, sagt Jesus. Die Letzten werden die Ersten sein. Wo Gott sich über Jahrhunderte mit einem kleinen ethnischen Volk beschäftigt hat, das er auserwählt hat, keine Frage. Er hat sich verbündet mit diesem Volk Israel, wo dieses Volk aber im Großen und Ganzen resistent war, halsstarrig, ungehorsam und ungläubig. Da werden eines Tages fremde Menschen kommen aus aller Herren Länder, vom Osten und vom Westen, mit allen möglichen Sprachen, allen möglichen kulturellen Hintergründen. Und sie werden kommen, sitzen am Tisch mit keinem Geringeren als mit Abraham, mit eurem Vater, dem Vater der Juden, dem Vater der Gläubigen und mit Isaak und Jakob. Und sie werden, sagt Jesus hier, sie werden dann die wahren Juden sein, die wahren Mitglieder des Volkes Gottes. Sie werden das wahre Gottesvolk, die wahren Auserwählten sein. Aus den unterschiedlichsten Völkern werden sie das Himmelreich bevölkern. Mit diesen Menschen aus dem Osten und aus dem Westen, von denen Jesus hier spricht, greift er ein Psalmwort auf aus Psalm 107. Psalm 107 lesen wir: Dankt dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er erlöst hat aus der Hand des Bedrängers und die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und von Westen, von Norden und vom Meer. Und in diesem Psalm geht es ganz eindeutig um die Sammlung der versprengten Israeliten, der versprengten Juden, die unterwegs waren durch fremde Länder, die aus Ägypten herausgeführt, gerettet waren und die jetzt unterwegs waren durch die Wüste. Aber Jesus bezieht diesen Spruch jetzt gerade nicht auf die Juden oder nicht nur auf die Juden, sondern er weitet ihn aus, er weitet unsere Vorstellung von dem, was das Reich Gottes ist, aus. Er sprengt alle bisherigen Vorstellungen vom Reich Gottes und weitet es aus auf auserwählte Menschen aus allen Völkern und Nationen. Nicht nur die, die jüdisch sprechen, hebräisch. Überall hat Gott sein Volk, das vielleicht jetzt noch unsichtbar, aber eines Tages kommen wird. Eines Tages kommen sie alle von Osten und von Westen. Und keiner wird fehlen an diesem Tisch. Mit Abraham, Isaac und Jakob und mit Jesus Christus in diesem ewigen himmlischen Hochzeitsmahl. Manche werfen uns, also uns Theologen meine ich damit, indirekt oder vielleicht auch manchmal direkt eine Form des Antisemitismus vor, wenn wir so reden. Wenn wir sagen, dass der Segen Gottes nicht Halt macht beim Volk Israel, wie wir es vielleicht auch heute sehen und kennen. Wenn wir sagen, dass es auch die Heiden mit aufnimmt, wenn wir sagen, dass die geografischen Grenzen des Landes, des Volkes, des Staates Israel, wie wir ihn heute sehen, übertreten wurden durch das Heil, durch das Kommen des Reiches, dass sich das überhaupt das Volk Gottes heute nicht mehr geografisch lokalisieren lässt, dann wirft man uns oft Antisemitismus vor. Aber was diese Leute, die das sagen, damit übersehen, ist, dass Jesus hier überhaupt nichts Neues, schon gar nicht irgendwas radikal Neues, eingeführt oder erfunden hat. Jesus hat sich nicht gedacht, wie kann ich das, was wir im Alten Testament sehen, über das Volk Gottes, wie kann ich all das über den Haufen werfen und einfach ein neues Volk Gottes definieren. Die Wahrheit ist, dass Jesus nur daran anknüpft, was von vornherein angelegt war, im Alten Testament auch, was von vornherein die Mission Gottes war, das Heil für alle Nationen. Ein kulturell, ein geografisch völlig unbeschränktes Heil. Ein Heil für eine auserwählte Schar von Menschen aus allen denkbaren Volksgruppen und Sprachgruppen. Was war denn die große Verheißung an Abraham gewesen? Wir lesen von Abraham in diesem Text. Was war die Verheißung, die er hatte? In 1. Mose 12. Ich will dich zu einem großen Volk machen, spricht Gott zu ihm, und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Schon in Abraham. Alle Geschlechter auf der Erde. Genauso auch bei Isaac und Jakob finden wir eine Wiederholung dieser großartigen und globalen Mission Gottes. Da sehen wir einen missionarischen Gott. Ein Gott, der seine Ehre über die ganze Erde ausbreiten will. Der will, dass die ganze Erde voll wird von seiner Herrlichkeit, wie die Wasser die Meere bedecken. Ein Gott, der ein globales Erlösungswerk vollbringt. In Jesus kommt also das zum Ziel, was von Anfang an angelegt ist. Die mannigfaltige Erlösung eines mannigfaltigen, eines bunten Volkes Gottes. Und in der Offenbarung des Johannes lesen wir am Ende, wenn wir so wollen, wie die Gemeinde im Himmel, ein neues Lied, ein Loblied singt. In der Offenbarung, Kapitel 5, heißt es, sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, Christus. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Das ist nicht mehr nur ein Lobpreis auf ein ethnisches Volk Israel. Das finden wir nicht in der Offenbarung, das finden wir nicht im Himmel. Liebe Gemeinde, ich denke, ich brauche euch nicht zu erinnern, dass keiner von uns heute Morgen, soweit ich das überblicken kann, zu diesem privilegierten ethnischen Volk Gottes, der Juden, gehört, soweit ich das überblicken kann. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet nichts anderes, als dass diese kleine Geschichte, dieses Vorkommnis in Kapernaum, von dem wir gehört haben, dass das nicht irgendeine Geschichte ist, an irgendeinem Ort vor langer Zeit, sondern dass das unsere Geschichte ist. Wir sind keine Hauptmänner, vielleicht einer, aber wir sind alle dieselben Heiden und wir sind alle dieselben Sünder. Von Haus aus sind wir ohne jeden Anspruch, irgendeine Bitte vor Jesus Christus zu bringen, eine Bitte der Heilung, eine Bitte der Reinigung, eine Bitte der Vergebung, ohne Anspruch auf das Himmelreich. Wir können nur eines tun, wir können nur alles, wie der Hauptmann, alles auf eine Karte setzen und sagen, Herr, ich bin nicht würdig. Nicht würdig des Heils, nicht würdig der Erlösung, nicht würdig, dass du zu mir eingehst. Aber sprich nur ein Wort, sprich ein Wort der Gnade, sprich ein Wort der Rechtfertigung, der Vergebung, so werde auch ich ganz gesund. Wie er auch am Ende nicht nur der Knecht des Hauptmanns gesund wird, sondern der Hauptmann selber auch gerettet und gesund ist. Nur durch so einen Glauben können auch wir, die wir ja eben aus dem Osten und Westen kommen, nur durch so einen Glauben können auch wir als Spätkommer sozusagen, als Hinzugezogene, als nachträglich Eingefügte, Eingepfropfte auch in dieses Reich der Himmel, in dieses Reich Gottes eingehen. Der Apostel Paulus erinnert uns an diese Wahrheit im Epheserbrief, in Kapitel 2. Da lesen wir, erinnert uns, darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart, das waren wir, nichts anderes, und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von den Bündnissen Israels wie der Leprakranke und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Wir sind die Adoptivkinder Gottes. Nicht von Hause aus, aber wir sind die Adoptivkinder Gottes. Wir, die wir aus dem Osten und Westen dazugekommen sind, sind jetzt Teil des Volkes Gottes. Vollständige Teile, vollständige Glieder des Volkes Gottes. Und ich hoffe, das bedeutet euch etwas. Ich hoffe, das bedeutet euch alles. Diese Lehre von der Adoption Gottes ist doch letztlich die wunderbarste, die süßeste Lehre des Evangeliums. Dass die, die von Haus aus ohne jeden Anspruch sind vor Gott, ohne jeden Anspruch vor Jesus Christus, die wir eben nicht geboren sind als seine Kinder, dass wir angenommen wurden aus lauter Gnade, als Kinder im vollen Sinne, als Mitbürger der Heiligen, nicht als Gäste, nicht als Fremdlinge, sondern mit allen Rechten, mit allen Privilegien, als volle Erben des Reiches. Aber wir sehen hier auch, und das will ich zum Schluss auch noch sagen, nicht nur die wunderbare Wahrheit von der Eingliederung der Heiden und auch unserer Eingliederung in das Reich Gottes. Das ist die wunderbare Wahrheit des Evangeliums. Aber wir sehen auch sozusagen die bittere Kehrseite dieser Medaille in diesem Text. Jesus sagt, viele werden kommen vom Osten und vom Westen. Aber er sagt, aber die Kinder des Reiches werden hinausgeworfen. in die äußerste Finsternis, wo Heulen und Zähne knirschen sein wird. Das heißt, da wo einerseits das Volk Gottes, das Reich Gottes erweitert wird auf eine wunderbare Art und Weise, wird es auf der anderen Seite auch eingeschränkt von Jesus Christus, eingegrenzt. Und zwar dadurch, dass sich die, die sich zwar im Dunstkreis dieses Volkes aufhalten, die sich tummeln, die Privilegien irgendwo genießen dieses auserwählten Volkes, aber die sie niemals beantworten mit wahrem Glauben, dass die aus dem Volk Gottes am Ende entfernt werden. Dass sie sich selber entfernt haben aus diesem Volk Gottes durch ihren Unglauben. Und Jesus meint hier, was er sagt. Das ist nicht einfach eine drastische Übertreibung von Jesus. Wenn wir uns Jesus anschauen, vor allem Jesus, wie er uns im Matthäus-Evangelium immer wieder beschrieben wird, dieser Jesus ist der Himmel- und Höllenprediger schlechthin. Er meint, was er sagt. Und er kommt immer wieder zu sprechen auf diese ultimativen Realitäten von Himmel und Hölle. Im Reich zu sein oder in der äußersten Finsternis zu sein. Das sind die beiden Optionen und die beiden einzigen Optionen, die Jesus Christus überhaupt offen lässt. Die sich ausruhen auf ihren Privilegien, die sich ausruhen, weil sie meinen, dazuzugehören zum alttestamentlichen Volk Gottes im Alten Testament oder heute vielleicht analog zur Kirche, zur Gemeinde Jesu, die sich ausruhen auf irgendwelchen Privilegien. Die sind gewarnt, die werden am Ende in die äußerste Finsternis geworfen, wo Heulen und Zähneknirschen herrscht. Und die erfahren dann das, was jeder von uns, jeder Mensch, verdient hat und nichts anderes, was wir verdient haben, solange wir an Jesus Christus vorbeigehen, solange wir nicht ihn bitten, im Glauben, solange haben wir nichts verdient als diese Finsternis. Ich denke, es muss uns durch Mark und Bein gehen, wie Jesus diese Menschen hier beschreibt. Er beschreibt sie als Kinder des Reiches, nicht als die bösen Heiden aus der Welt. Er sagt, die Kinder des Reiches. Für sie ist es möglich, dass sie am Ende so zugrunde gehen, weil sie an Jesus Christus vorbeileben. Sie behaupten, sie warten auf einen Messias, aber wenn dann dieser Messias kommt, wenn dann Jesus kommt, dann wollen sie ihn nicht. Suchen sie weiter. Und das ist ihr Urteil. Deshalb bleiben sie in dieser Finsternis. Und es ist heute nicht anders. Viele Menschen halten sich gerade auch in unserem Land im Dunstkreis der Kirche auf, weil sie denken, es ist vielleicht ihre Lebensversicherung, irgendwo noch dabei zu bleiben, Mitglied zu bleiben, gelegentlich zumindest in die Gottesdienste zu gehen. Wir sind ja auch privilegiert in diesem sogenannten christlichen Deutschland. Manche denken, nur weil sie hier in Deutschland aufwachsen, sind sie schon Christen. Und weil sie das tun, weil sie sich irgendwo zur Kirche halten, verhalten, denken sie, ach, irgendwo schuldet mir doch Gott dann auch am Ende das Himmelreich. Aber sein Himmelreich oder eine Erlösung, die mit Jesus Christus, mit dem Glauben an ihn, mit dem Vertrauen auf ihn im Leben und im Sterben überhaupt nichts zu tun hat. Im Hebräerbrief lesen wir, was diese Leute wirklich erwartet. Da lesen wir Kapitel 10, wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, das ist ja so ein Privileg, dass man das Evangelium gehört hat, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mose verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Liebe Gemeinde, wir sind schon so ein kleines Volk oder ein kleiner Teil dieses Volkes, das aus dem Osten und aus dem Westen kommt. Ihr braucht euch nur rechts und links umzuschauen, woher wir und ihr überall kommt. Wir sind so ein Teil dieses Volkes, das der Herr berufen hat aus aller Herren Ländern. Berufen hat, damit wir kommen, damit wir Platz nehmen an diesem Tisch mit Abraham, Isaak und Jakob, weil wir einen Glauben teilen mit ihnen und mit allen Heiligen, weil wir einem Reich angehören. Es ist lauter Gnade, dass wir das können, dass wir einen Platz haben an diesem Tisch. Und deshalb lasst uns auch diese Privilegien, die wir haben, auch in unserer Mitte, auch in unserem Land und auch in dieser Gemeinde, lasst uns diese Privilegien nicht für gegeben ansehen, sondern lasst uns diese Privilegien nutzen und beantworten mit wahrem Glauben an Jesus Christus, mit einem Glauben, der dieser Berufung entspricht, der sich nicht anmaßt, der sich nicht ausruht für irgendwelchen Privilegien, damit wir nicht am Ende auch aus diesem Reich geworfen werden, wie es anderen auch geht. So, meine Lieben, kann es und wird es geschehen am Ende, dass wir das empfangen, was wir auch geglaubt haben oder wie wir auch geglaubt haben, wie es auch der Hauptmann hier erlebt. Und möge der Herr uns so Anteil geben an seinem Reich, heute und für alle Zeit, für alle Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir von Herzen, dass du von Anfang an Geschichte geschrieben hast, Geschichte mit uns, mit den Menschen. Angefangen mit Adam, dem du schon das Leben versprochen hast, der aber dann den Tod verdient und über sich und über uns alle gebracht hat. Und wie du die Geschichte fortgesetzt hast, dann indem du einen zweiten Adam, einen Samen angekündigt hast von langer Hand, nämlich deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Und in ihm hast du bestimmt, und ein Volk zu erlösen, hast ein Volk auserwählt in ihm. Ja, und wir sind uns nur zu bewusst, dass wir nicht aus der Beschneidung kommen, nicht aus den Juden, nicht aus dem alttestamentlichen Volk der Verheißung, sondern wir kommen aus der Welt, aus der sündhaften Welt und nichts anderes. Wir sind uns bewusst, dass wir von Hause aus ohne Christus sind, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, ohne Hoffnung und ohne Gott. Aber durch Christus, durch den du das Himmelreich nahe herbeigebracht hast beginnen lassen, sind auch wir nahegebracht worden durch sein Blut, sodass wir nicht mehr Fremdlinge, nicht mehr Gäste sind, sondern Mitbürger der Heiligen. Herr, wir danken dir für dieses unendlich große Privileg, dass du uns adoptiert hast als deine Kinder. Herr, wir bitten dich, dass du uns diesen Glauben auch erhältst, zu jeder Zeit, damit wir einst uns zu Tisch setzen, für alle Ewigkeit, mit allen Heiligen und mit unseren Vätern im Glauben, mit Abraham, Isaak und Jakob und mit unserem Herrn Jesus Christus selbst in der himmlischen Herrlichkeit. Es ist fast zu groß für uns, diese Verheißung anzunehmen. Aber schenk uns den Glauben, dass wir es tun und dass wir uns immer daran festhalten. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir wollen antworten auf das Evangelium und wollen gemeinsam singen das Lied Nummer 37, die Kirche steht gegründet allein auf Jesus Christ. Wir wollen uns dazu erheben. Wir singen die vier angegebenen Strophen. Nummer 37, 1 bis 4.
dieses Lied knüpft natürlich an oder bezieht sich auf diesen Vers, von dem wir auch in der Predigt gehört haben, dass die Kirche Gottes gegründet ist auf den Aposteln und den Propheten und auf dem Eckstein Jesus Christus. Und wir wollen jetzt hören auf einen Text, auf ein Wort Gottes, das gesprochen ist durch einen Apostel, nämlich den Apostel Petrus. Wir hören auf seine Auslegung, auf sein Wort, seine Ermahnung an uns, die Gemeinde. Hört auf das Gesetz, auf den Anspruch Gottes an uns. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalte der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Amen. Wir wollen unseren Glauben an diesen Schöpfer zusammen bekennen, an diesen Schöpfer und Erlöser. Und wir tun das heute mit dem nizänischen Glaubensbekenntnis, wie es abgedruckt ist in unserem Faltblatt. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen.
Nehmt bitte Platz. Wir wollen gemeinsam beten und wollen die Anliegen vor den Herrn bringen, die wir haben und die wir auch in der Heiligen Schrift finden. Lasst uns beten. Mächtiger und gnädiger Gott, unser Vater, wir erkennen, dass wir es nicht wert sind, dass wir unwürdig sind, dass du zu uns kommst, dass wir unwürdig sind, unsere Anliegen vor dich zu bringen, unsere Bitten vor dich zu bringen, weil wir Sünder sind. Und doch hast du uns angenommen, hast uns angerührt in Jesus Christus, hast uns aus unserer selbstverschuldeten Isolation und Quarantäne und Unreinheit befreit. Und hast uns gebeten, dass wir zu dir kommen, auch mit unseren Gebeten im Namen unseres Mittlers, Jesus Christus. Ja, du rufst uns auf, nicht nur für unser eigenes Wohl zu beten, sondern für das Wohl der ganzen Gemeinde, der Kirche Jesu Christi und sogar auch der Welt. Und das wollen wir tun. Und wir bitten zuallererst um deinen Segen auf dein heiliges Evangelium, dass es treu und kräftig verkündigt werden möge, auf dass die Welt erfüllt wird mit der Erkenntnis deiner Herrlichkeit, mit der Erkenntnis deiner Wahrheit. Wir bitten auch darum, dass du ausreichend Arbeiter in die Ernte senden mögest, die pflanzen und die wässern und die auch ernten, dieses Volk, das du auserwählt hast, aus allen Völkern und Nationen. Herr, sorge dich um deine Diener und deine Kinder, die Verfolgung und Anfechtung erleiden müssen, um deines Namens willen, in den Ländern, wo es besonders stark ist. Stärke sie an Leib und Seele durch deinen Geist und durch die Gemeinschaft mit dir, die Gemeinschaft der Heiligen und die Mittel der Gnade, die sie in der Gemeinde erleben. Wir bitten besonders für deine Kirche in Deutschland, die schwach ist und in großen Teilen leblos ist. Vor dem menschlichen Auge sieht sie aus wie ein Tal voller Totengebeine. Aber du, Herr, weißt, wo dein Geist weht, und dein Geist kann auch heute Leben schaffen aus dem Tod. Ich denke, dass dein Evangelium wieder an vielen, an allen Orten reich und klar und deutlich erklingt, sodass viele jede Woche zum Glauben an dich finden und gerettet werden. Wir bitten besonders auch für die kleinen reformierten Gemeinden in unserem Land, die allesamt angefochten sind und zu kämpfen haben. Segne deine Diener, die Amtsträger, die Prediger, die Pastoren und Älteste dort, dass sie guter Dinge bleiben, dass sie treu bleiben und an ihrer Berufung festhalten. Wir beten auch für Menschen in unserem Land, die Verantwortung tragen in der Politik mit den weittragenden Entscheidungen, die zu fällen sind, auch in der Verwaltung, in Gesundheit, in der Wissenschaft. Herr, schenke ihnen allen Weisheit, die Weisheit, die sie brauchen, um ihr Amt auszufüllen. Auch das Bewusstsein, dass sie dir verantwortlich sind. Herr, schenke, dass wir alle unsere Berufung würdig und demütig wandeln, dass wir vorbildlich sind als Bürger und dass wir das Beste suchen für unseren Nächsten. Lass uns in allen Dingen und zu jeder Zeit Salz und Licht sein, sodass viele Menschen über unsere Werke dich erkennen, dich, den Vater im Himmel, erkennen und preisen. Wir bitten für die in unserer Gemeinde, die zu leiden haben, körperlich oder seelisch, die vielleicht dem Tode nahe sind, ohne es zu wissen, die mit Versuchungen, mit Zweifeln, mit anderen Schwächen kämpfen, von denen wir wissen oder nicht wissen. Herr, erbarm dich über sie. Möge das Kreuz und die Auferstehung ihr Trost sein, ihr einziger Trost im Leiden. Dann lass uns erkennen, wo wir einander dienen können als Geschwister, wo wir füreinander eintreten können, auch im Gebet, wie wir einander die Lasten tragen können. Und lass uns alle erkennen, dass wir fort müssen, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden im Umgang mit den Tagen unseres Lebens. Herr, segne unser Land mit guter Ernte und lass uns die Reichtümer, die wir tagtäglich aus deiner Hand bekommen, weise einsetzen. Hilf uns, unseren Nächsten höher zu achten als uns selbst. Erneuere und bewahre die Liebe der Ehepartner zueinander, bewahre die Treue in der Ehe. Hilf den Kindern, ihren Eltern gerne gehorsam zu sein im Herrn, dass sie heranwachsen im Wandel nach deinem Wort, dass sie die Verheißung ergreifen, die ihnen in der Taufe zugesprochen und versiegelt wurde. Segne auch die schwangeren Mütter in unserer Mitte, und die, die nicht hier sein können, und ihre Kinder, ihre ungeborenen Kinder, und verhelfe du zu guten, komplikationsfreien Geburten, soweit das möglich ist. Und zum Schluss, Herr, bitten wir, dass du uns alle zu einem lebendigen Opfer machst, dass du unser Leben zu einem wohlgefälligen Gottesdienst machst. Wir bringen dir unsere Bitten, unsere Anliegen im Namen dessen, der immer lebt, und für uns einzutreten vor deinem Thron, unserem Herrn Jesus Christus. Und wir beschließen unser Gebet mit den Bitten, die wir aus deinem Wort gelehrt bekommen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Auch die Kollekte ist ein fester Teil des Gottesdienstes und ist ein Akt der Anbetung, ein Akt des Glaubens. Wer darauf vertraut, dass sowieso jeder Euro, jeder Reichtum, alles, was wir haben, auch das tägliche Brot aus der Hand Gottes kommt, der kann auch großzügig zurückgeben für die Arbeit im Reich Gottes. Und wir wollen gemeinsam die Kollekte einlegen. Zum Abschluss des Gottesdienstes wollen wir einen Psalm singen, Psalm 68, die ersten beiden Verse, und wir erheben uns dazu. Psalm 68, 1 und 2.
Thank you.
Gottes, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. So segnet euch der dreieine Gott. Amen.